Heute ist Samstag, der 18. August 2012, Vortragsreihe in Bad Dürkheim. Dritter Vortrag mit dem Thema, was ist die Gemeinde?
Das ist ein gutes Gebet, dass Gott uns einen Geist gibt, einen Geist der Weisheit und der Offenbarung, dass wir ihn erkennen können. Wenn Gott uns nichts zeigt und uns nicht die Augen öffnet, dann sind wir blind. Als Jesus damals auf der Erde war, uns einen Dienst ausgeführt hat, ist er immer wieder mit Blinden und mit Lahmen, mit Aussätzigen und allen möglichen Defekten zusammengetroffen. Und es waren offensichtlich die Menschen, auf die er es abgesehen hatte. Und sie haben von Gott Hilfe empfangen. Wenn damals ein Blinder sehend geworden ist, dann soll uns das heute zeigen, dass Gott unsere geistliche Blindheit heilen möchte. Wir Menschen sind von Natur aus für die Dinge Gottes blind. Wir brauchen wirklich da eine ganz bestimmte Medizin. Und diese Medizin hat einen Namen. Sie heißt Jesus Christus. Ja, für die, die die ersten beiden Vorträge verpasst haben, war das ein ganz kleiner Einstieg jetzt. Ich möchte gleich einsteigen, weil das Thema sehr umfassend ist und ich mich schon seit über 30 Jahren mit dieser Thematik nicht auseinandersetze, sondern beschäftige. Die Gemeinde. Es ist ein unerschöpfliches Thema für mich. Für manche Christen ist es mehr nebensächlich, nicht so wichtig. Aber je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr erkenne ich, wie es auch für Gott eine ganz entscheidende Sache ist. Gemeinde ist etwas ganz Besonderes. Schon als Jesus kam, er kommt und trifft den ersten jungen Mann, der ihm nachfolgen möchte und sagt zu ihm, wie heißt du? Simon. Schön, freut mich, Simon. Du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt Stein. Also Jesus kam nicht nur, das ist unsere Vorstellung, Jesus kam, um Menschen zu erlösen. Das ist auch richtig. Aber Jesus hatte immer auch ein Ziel im Blick. Wofür werden Menschen erlöst? Wofür erlöst Gott Menschen? Damit er sie nachher alle in den Himmel transportiert. Einen Plan. Und dieser Plan hat mit uns heute und hat mit dieser Erde auch zu tun. Gott will nicht nur viele Erlöste, die irgendwie erlöst sind, sondern er möchte Steine haben, lebendige Steine, weil er etwas bauen möchte. Er hat ein Vorhaben, so wie ein Bauunternehmer oder ein Architekt. Er hat ein Vorhaben und er möchte etwas bauen. Und er ist heute dabei zu bauen. Ich habe es gesehen, ich sehe es die letzten 34, 35 Jahre, wie Gott baut. Und Gott baut anders als Menschen. Das ist etwas, was man auch lernen muss, wenn man Christ geworden ist. Und Christsein und Gemeinde ist untrennbar miteinander verbunden. Christsein ohne Gemeinde ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Denn wir sind als Gemeinschaftswesen erstmal geschaffen. Und auch wenn wir zum Glauben kommen, gehören wir zu einer neuen Gemeinschaft. Wir können uns nicht einbilden, dass wir für uns ein Christenleben führen können, so wie es Gott gefällt, wenn wir außerhalb von seinem eigentlichen Plan sind. Gott hat einen Plan für uns. Matthäus Kapitel 16. Ich will diesen einen Vers jetzt nicht aus dem Zusammenhang rausnehmen, sondern will jetzt mal ganz kurz den Zusammenhang auch aufzeigen. Führt Jesus seine Jünger nach Caesarea Philippi. Das war weit außerhalb der religiösen Einflüsse in Jerusalem, wo ja die Sadduzäer, die Pharisäer, die hohen Priester, Schriftgelehrten, alle dort ihre hohen Weisheiten verbreitet haben und ihre Frömmigkeit ausgelebt haben. Jesus nimmt seine Jünger weg davon, raus auf eine schöne Hochebene dort, Caesarea Philippi, wo die Luft rein ist und klar. Und dann fragt er sie, was meint ihr, wer ist der Sohn des Menschen? Na, dann sagen sie, ja, die einen sagen, du bist Johannes der Täufer, die anderen sagen, du bist Elia oder wieder andere, du bist einer der Propheten. Ja, und dann sagt Jesus, was meint ihr, wer bin ich, was meint ihr wohl? Petrus, vorlaut wie er immer war, diesmal hat er völlig recht, sagt, du bist der Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Starkes Wort. Wer hat ihm das erzählt? Woher weiß er das? Du bist der Christus. Und man muss wissen, der Christus oder der Messias, das ist übersetzt auf Deutsch, würde man sagen, das ist der Gesalbte. Und Gesalbte heißt immer beauftragt. Wenn Gott einen für ein Amt, für einen Dienst gesalbt hat, sei es ein König oder ein Priester, war er für ein bestimmtes Amt beauftragt, autorisiert. Und der Messias, der ist der Autorisierte, der von Gott kommt, um Gottes Plan zu erfüllen. Du bist der Christus, sagt Jesus, sagt Petrus. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus zu ihm, ich sag dir, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart. Weißt du, Fleisch und Blut, das ist, wenn ich dir was erzähle und du nimmst es an und glaubst es oder hältst es für richtig. Und dann denkst du, ja, der Wolfgang Keller, der hat zu mir gesagt, es ist so und so, also muss es wohl richtig sein. Gott möchte nicht solche Menschen, die irgendwas nachplappern, die irgendwas im Kopf verstanden haben oder verstehen wollen. Er möchte Menschen, die etwas sehen. Deshalb war das beste Gebet heute Abend, es war auch das einzige. Aber vielleicht kommen wir alle noch irgendwie mehr und mehr zum Beten, damit wir alle was sehen. Das ist wichtig, dass wir auch mal zu Gott gehen und sagen, Herr, öffne mir mal die Augen. Was ist eigentlich in deinem Herzen? Was möchtest du eigentlich von mir? Was ist eigentlich dein Plan? Und heute Abend, was ist Gemeinde? Und Jesus sagt zu diesem Petrus, der gerade eben so was Großartiges gesagt hat. Er hat gesagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, du Sohn vom Jona. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Wenn jemand Jesus Christus erkannt hat, dann ist das etwas, was nicht aus unserem Herzen emporgestiegen ist, nichts, was wir uns aus den Fingern gesaugt haben, sondern das ist etwas, was Gott uns gezeigt hat. Eine Offenbarung. Die Bibel nennt das Offenbarung. Wir haben keine komischen Gesichter, dass wir irgendwelche komischen Dinge sehen. Die richtige, die eigentliche Offenbarung, die uns die Bibel gibt, ist, dass wir Jesus Christus erkennen. Und das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wenn du das erkannt hast, dann hat Gott dir etwas Wunderbares, Großartiges offenbart und hat dir damit bewiesen, dass er dich sehr, sehr liebt. Weil viele Menschen gehen dran vorbei. Sie spotten sogar. Die lästern, wenn du von Jesus redest. Aber er möchte sich uns offenbaren. Er zeigt sich uns. Das ist aber auch alles aus seiner Barmherzigkeit. Deshalb ist gut zu bitten, Herr, zeige dich mir, öffne mir die Augen, wer du bist. Jesus ist. Ja. Jetzt bleibt aber hier Jesus nicht stehen. Er sagt, ich sag dir auch. Also mein Vater hat dir da offenbart, wer ich bin. So, jetzt kann ich dir auch sagen, wozu ich das bin. Wozu bin ich der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes? Ich sag dir, du bist Petrus. Übersetzt heißt das, du bist ein Stein. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. So, jetzt kommt jemand von einer großen Volkskirche und sagt, ja, da ist der Petrus gemeint und der heutige Nachfahre von Petrus, der sitzt dort in Rom auf seinem Thron und er ist der Fels der Kirche. Das ist menschliches Verständnis, so wie wir Menschen eben gestrickt sind. Ja, sondern was hier passiert ist, Jesus hat sich dem Petrus offenbart oder er hat die Offenbarung von Jesus bekommen und danach offenbart ihm Jesus, ich will meine Gemeinde bauen. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und auf diesen Felsen. Und dieser Fels ist eigentlich diese Tatsache, dass Petrus Jesus erkannt hat. Er hat Jesus, den wahren Felsen. Jesus ist der Fels. Und jeder, der Jesus erkannt hat und die Offenbarung von Christus bekommen hat, gesehen hat, wer Jesus ist, der ist prädestiniert, ein Stein zu sein für den Aufbau seiner Gemeinde. Also es geht hier nicht darum, irgendeinen großen Grund- und Eckstein zu legen und das ist dann der große Petrus, sondern es geht hier um etwas ganz anderes, nämlich dass wir eine Offenbarung von Jesus Christus bekommen und er uns als lebendige Steine für sein besonderes Bauwerk gebrauchen kann. Sonst sind wir nämlich in seinem Reich und in seiner Gemeinde völlig am falschen Platz. Und hier sieht man auch schon in diesem Vers, als Jesus die Gemeinde ihm gezeigt hat, erwähnt er gleich im Zusammenhang die Pforten des Hades oder Luther übersetzt mit Pforten der Hölle. Man sieht hier, es gibt einen Kampf. Das ist ein sehr umstrittenes Vorhaben. Wenn Jesus kommt, um die Gemeinde zu bauen, dann wird sich die Hölle aufmachen, um das zu verhindern. Allein schon, damit ein Mensch erlöst wird und gerettet wird und zu Jesus kommt, ist schon ein großer Kampf. Aber ich weiß und ich habe es erlebt und gesehen, es ist ein noch größerer Kampf, wenn es darum geht, dass Jesus seine Gemeinde aufbaut. Da müssen wir gewappnet sein, wenn wir dieses Vorhaben mit unserem Herrn angehen, dann macht sich der Feind Gottes auch auf den Weg. In Epheser Kapitel 5 schreibt Paulus, eigentlich ist es ein Schreiben an die Eheleute, an den Ehemann, der seine Frau lieben soll, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selber für sie hingegeben hat. Ja, hier sieht man, die Gemeinde ist mehr als nur ein Haus, eine Wohnung, es ist sogar für Gott so etwas wie ein Gegenüber. Ja, wie Mann und Frau. Die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde ist wie zwischen Mann und Frau. Und Jesus hat sich für die Gemeinde hingegeben. Als er am Kreuz hing, hat er nicht nur für die Sünder sich hingegeben, sondern für seine Gemeinde hat er sich hingegeben, um Sünder für seine Gemeinde zu erlösen. Es gibt hier eine Stelle, die haben wir heute Morgen auch zusammen, als wir hier noch gefrühstückt haben. Wir sind ja schon einige Tage hier bei Dürkheim, haben wir diese Passage auch gelesen. Das ist im Epheserbrief. Und diese Passage zeigt, dass die Gemeinde nicht ein Beiwerk ist in Gottes Plan. Es ist nicht eine, so viele Christen denken, es ist eine Übergangslösung. So, jetzt bin ich gläubig, jetzt was mache ich so lange, bis ich im Himmel bin. Ja, irgendwo muss ich hingehen, mit irgendwas muss ich mich beschäftigen, irgendwo muss ich mich engagieren. Dann gucke ich mir nach einer Gemeinde. Mal gucken, wo es mir am besten gefällt. Das ist zu kurz gedacht. Gott hat einen Plan. Es ist seine Gemeinde, es ist nicht meine, wo ich mich wohlfühle. Es ist Gottes Gemeinde. Gott muss sich in seinem Haus wohlfühlen. Paulus schreibt in Epheser Kapitel 3, mir als dem Geringsten unter allen Heiligen, und das meine ich, Heilige sind nicht die, die man in der katholischen Kirche abgebildet hat und vor denen man dann den Hut zieht. Die Heiligen sind die Gläubigen, die Jesus Christus aufgenommen haben, Kinder Gottes geworden sind. Die nennt die Bibel Heilige. Das sind die Heiligen, das sind also die Gläubigen dort in Ephesus. Da sagt der Paulus, ich bin der Allergeringste unter allen Heiligen. Unter allen, die sich dort versammeln, unter allen, die gläubig geworden sind, bin ich der Kleinste, der Allerletzte. Er hat ja früher die Gemeinde verfolgt. Und mir ist diese Gnade gegeben, den Nationen als Evangelium was zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi. Es ist nicht ein langweiliges Evangelium, wo man dann irgendwann hört, was man alles zu tun und zu lassen hat und wie man als guter Christ sich verhalten soll, ja, und dass man einen sich ordentlich benimmt, damit man nachher auch einen Platz im Himmel bekommt. Um das geht's hier nicht. Sondern was der Paulus macht, er teilt ein Zeichen Christus aus. Er verkündigt den unausforschlichen Reichtum Christi. Christus ist reich. Er ist sehr reich. Gestern haben wir einen Vers gelesen. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Wenn er für uns nicht reich ist, dann befürchte ich, dass wir ihn zu wenig anrufen. Sein Name ist über alle Namen. Und in seinem Namen ist die Rettung. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und nicht nur das, sondern er ist reich. Jesus ist sehr reich. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Kannst du kennenlernen. Der einfachste Mensch, der Jesus kennenlernt, ist weiser als der klügste Gelehrte auf dieser Welt. Weil das ist die Weisheit Christi. Das ist eine ganz andere Weisheit. Eine Weisheit, die manche verachten. Aber es hat Gott gefallen, durch die Torheit der Predigt die Weisheit der Welt zunichte zu machen. Nicht durch die weise Predigt, sondern durch die Torheit der Predigt. Weil wir predigen nichts als Christus und ihn als den Gekreuzigten. Und diesen Christus zu erfahren, das hat mit der Gemeinde zu tun. Dieser Reichtum Christi wird ausgeteilt durch einen Paulus. Ja, wo er hinkommt, spricht er über Christus. Guck mal, Christus ist so reich, er ist das für uns. Er ist der Fels, der mitfolgt. Ist es nicht wunderbar? Paul, im Alten Testament gab es eine Geschichte, da hat der Mose, weil das Volk durstig war, haben sie zu Gott gerufen und dann hat Gott zu Mose gesagt, schlag an den Felsen, dann fließt Wasser heraus. Heute, sagt Paulus, wir haben einen Fels, einen geistlichen Fels, der mitfolgt. Wo wir hingehen, ich habe diesen Felsen kennengelernt. Wo ich hingehe, kann ich zu diesem Felsen sprechen und ich bekomme Wasser. Wasser des Lebens. Also das Leben ist oft sehr trocken, es ist oft sehr unangenehm. Ja? Und wir Christen, wir haben einen Felsen, der mitfolgt. Vielleicht haben wir es gar nicht gemerkt, schimpfen über unsere Umstände, sind unzufrieden, leben sogar teilweise in Sünden, obwohl es gar nicht nötig wäre. Weil wir so einen reichen Christus haben. Wir kennen ihn zu wenig, nehmen ihn nicht in Anspruch. Und dann haben wir so ein armes Christenleben. Schade. Er ist reich. Er ist für jeden Mangel in unserem Leben, ist er da. Hat er eine Lösung? Ist er reich? Füllt jeden Mangel aus. So, ich schweife wieder ab. Jetzt kommt's. Wenn er diesen reichen Christus austeilt, dann heißt es, und ans Licht zu bringen, was die Ökonomie des Geheimnisses ist, das von Ewigkeit her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Gott möchte sein Geheimnis ans Licht bringen. Kannst du dir vorstellen, Gott möchte uns sein Geheimnis verraten. Es gibt ein Geheimnis von Vorzeiten, vor der Schöpfung, in Gottes Herzen. Und er möchte nur Menschen haben, denen er das zeigen kann. Ist nicht ganz Bad Dürkheim heute Abend gekommen. Sind nicht wenige, denen Gott etwas zeigen will und kann, die bereit sind und sich mal eine Zeit nehmen, mal das Ohr ihm leihen. Aber er möchte uns sein Geheimnis offenbaren. Das ist Gottes Wunsch. Und Paulus sagt, ich bringe das ans Licht, was verborgen war. Die Ökonomie seines Geheimnisses. Das heißt, da steckt eine Verwaltung dahinter. Da steckt ein ganzer Plan dahinter. Ein Haushalt. Eine Haushalterschaft. Luther übersetzt mit Ratschluss. Ja, das ist das griechische Wort, heißt Oikonomia. Das ist also ist eine Ökonomie. Heute versteht man mehr. Ökonomie ist heute ein Begriff, den man für die Wirtschaft hauptsächlich benutzt. Wenn es um Haushalt geht. Gott hat einen Haushalt und er hat alles geplant. Und er hat einen genauen Plan, was er tun möchte, auch in unserem Zeitalter. Damit, Vers 10, jetzt durch die Gemeinde. Moment, halt. Damit jetzt durch Jesus Christus. Nein, bei mir, in meiner Bibel steht, damit jetzt durch die Gemeinde. Und nicht, damit in Zukunft im Himmel. Jetzt durch die Gemeinde. Den Mächten und Gewalten in den Himmeln. Es gibt eine unsichtbare Welt. Deshalb ist ganz gut, wenn Gott uns ein bisschen die Augen öffnet, gibt eine unsichtbare Welt, wie ich vorhin schon sagte, die zuschaut, was Gott tut und es auch teilweise verhindern möchte. Es gibt Mächte, die sind nicht so positiv. Und diesen Mächten will Gott etwas beweisen. Etwas zur Schau stellen. Etwas ausstellen. Jetzt durch die Gemeinde den Mächten und Gewalten in den Himmeln die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht wird. Gott möchte seine Weisheit bekannt machen. Durch die Gemeinde. Und das ist sein ewiger Vorsatz. Denke nicht, die Gemeinde ist unwichtig. Bei weitem nicht. Die Gemeinde ist der zentrale Punkt in Gottes Ökonomie. Behandelt das Thema Gemeinde nicht so locker. Es ist Gottes Plan und es ist in seinem tiefsten, innersten verborgen. Es ist sein Geheimnis. Epheser 5, 32 redet Paulus auch wieder von den Eheleuten. Er spricht das Beispiel von Mann und Frau an und sagt, dieses Geheimnis ist groß. Ich rede aber von Christus und von der Gemeinde. Das ist ein großes Geheimnis. Immer, wenn er von diesem Geheimnis spricht, es ist immer etwas sehr, sehr Tiefgehendes. Im Kolosserbrief heißt es, dass Paulus der Diener der Gemeinde geworden ist. Er leidet sogar dafür, aber mit Freude, sagt er. Er ist ein Diener der Gemeinde und er ist dazu da, das Wort Gottes zu vervollständigen und widerspricht er vom Geheimnis, das von den Weltzeiten und Geschlechtern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Ja, und dieses Geheimnis ist mitten unter den Nationen. Ja, wo ist es denn? Es ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist ein Geheimnis unter den Nationen. Gott erscheint nicht nur durch Engelserscheinungen und irgendwelche Dinge vom Himmel her, sondern Gott erscheint heute. Er möchte sich offenbaren durch Menschen. Das ist ein ganz großes Geheimnis. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dieses Geheimnis ist groß. Wenn wir jetzt ein bisschen so die Entstehungsgeschichte der Gemeinde kurz anschneiden, dann müssen wir immer in Erinnerung bewahren, die Gemeinde ist niemals ein Werk von Menschen. Wenn es nach Menschen ginge, wäre nach dem Tod Jesu die ganze Sache am Ende gewesen. Die Jünger wären wieder nach Hause gegangen, der Petrus wäre wieder fischen gegangen. Ja, sie wären alle wieder ihrem Geschäft nachgegangen und dann hätten wir nach einigen Wochen alles vergessen gehabt. Waren viele auf dem Weg schon nach Hause zu ihren Eltern, aber nach einiger Zeit, nach einigen Tagen stellte man fest, Jesus ist nicht nur einfach gestorben, er ist auferstanden. Und das, was dann kommt, haben sich nicht Menschen ausgedacht, das ist nicht irgendeinem Spinner eingefallen, ja, oder irgendeinem großen Genie, sondern das hat Gott inszeniert und initiiert. Gott ist der Urheber. Gott ist der Begründer der Gemeinde. Ich habe mal diesen Vers aus Matthäus 16 hier hingestellt, um zu sehen, um zu zeigen, dass es eigentlich der Weg Gottes ist, wie er die Gemeinde baut. Er geht durch Tod und Auferstehung. Ja, als Jesus in Matthäus 16 gezeigt hat, dass er die Gemeinde bauen möchte, dann zeigt er gleich im Anschluss, wie er das macht. Ja? Wir sehen immer so isoliert, ja, so punktweise da im Neuen Testament, aber das ist eine Geschichte. Ja? Er zeigt, ich will meine Gemeinde bauen und danach sagt er gleich, so, jetzt zeige ich euch mal, was jetzt passieren muss. Ihr wisst jetzt, dass ich die Gemeinde baue. Das habe ich euch gerade gesagt. So, und jetzt, ich muss nach Jerusalem. Jetzt kann ich nach Jerusalem. Muss dort von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten viel leiden und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Er wusste, das ist der Weg, den er gehen muss damit nachher die Gemeinde entstehen kann. Nicht nur, damit Einzelne erlöst werden. Das ist zwar sehr, sehr wichtig, ohne die Erlösten gibt es auch keine Gemeinde. Aber das Zielpunkt ist, seine Gemeinde hervorzubringen. Und dann sieht man in Apostelgeschichte am Anfang, diese Geschichte ist so lebendig und so, wie soll man sagen, wenn man die mal liest, lesen Sie mal zu Hause Apostelgeschichte. Da geschieht etwas und diese Menschen, die dort sich versammelt haben, die wissen selber nicht, was da passiert. Die sind selber plötzlich völlig selber überrumpelt, was dort passiert. Sind zusammen, beten dort und plötzlich geschieht etwas. Sie blieben zusammen, haben gebetet und dann am Tag der Pfingsten eine Erfüllung. Auch ne, nach 50 Tagen, nachdem Jesus auferstanden war, ist der Heilige Geist gesandt worden von Gott. Und diese Menschen wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. Und in Jerusalem war ein Riesenaufruhr. Diese Menschen, die vorher sich eingeschlossen hatten aus Angst vor den Juden, aus Angst, dass sie auch wie ihr Meister abgeholt werden von der Polizei oder von den Pharisäern und Schriftgelehrten, ja, von den hohen Priestern, ja, dass sie auch ihnen das gleiche Schicksal droht. Diese Leute sind jetzt plötzlich aufgetreten in dieser großen Stadt und haben in aller Öffentlichkeit ein starkes Zeugnis abgelegt, dass Jesus Christus lebt. Er ist auferstanden, er lebt. Und die Menschen staunten alle und waren bestürzt und sagten zueinander, was hat das zu bedeuten? Hat sehr viel zu bedeuten. Und dann geschieht etwas, diese Menschen, sie hören das Wort, damals hatten Petrus gesprochen, auch andere haben das Evangelium gesprochen. Und diese Menschen nahmen das Wort an und ließen sich taufen. Ja, das ist auch bezeichnend. Das heißt, sie haben bezeugt, dass sie diesen Weg nehmen möchten. Ja, dass sie jetzt, ab jetzt zu Jesus gehören. Zu diesen Menschen, die diesen Glauben haben. Da möchte ich dazugehören. Und das Zeugnis dafür ist die Taufe. Und da wurden an diesem Tag sehr viele hinzugefügt, hinzugetan. Das heißt, es wurden nicht viele, es steht hier nicht, es wurden viele erlöst. Sondern es wurden viele hinzugetan. Da gab es eine Gruppe und da wurden noch welche hinzugetan. Und in Kapitel 2, 42 heißt, sie blieben beständig in der Lehre und in der Gemeinschaft der Apostel, im Brotbrechen und im Gebet. Ja, das heißt, es war eine Gemeinschaft da unter diesen Leuten. Sie waren zusammen und hatten eine gute Zeit zusammen. Ja, das war etwas Besonderes. Es ist eine völlig neue Form der Gemeinschaft entstanden. Und alle, die gläubig geworden waren, blieben beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Es war sogar so, dass viele ihre Grundstücke verkauft haben, damit man den Gemeinden, weil damals gab es noch keine Altersversorgung, wie wir es heute kennen, mit Rente und Hartz IV und was auch immer. Damals war das nicht so einfach für die Leute, wenn sie zum Beispiel eine Witwe keinen Mann mehr hatte, dann war sie angewiesen auf Almosen, auf Unterstützung. Und in der Gemeinde gab es viele Bedürftige. So haben manche ihre Grundstücke verkauft, damit alle ein Auskommen hatten. Ja, es war eine Gemeinschaft. Niemand hat geguckt, was ist denn meins? Meins ist auch deins. Das war einfach so spontan in diesen Menschen angelegt. Hatten alles gemeinsam. War ein Herz und eine Seele. Und es waren Tausende, muss man sich vorstellen. Ein Herz und eine Seele. Manchmal ist man ja vielleicht einer Meinung. Ja? Oder man besucht den gleichen Gottesdienst. Aber das heißt noch lange nicht, dass man ein Herz und eine Seele ist. Da gehört etwas dazu, das hat Gott gewirkt. Der Begriff Gemeinde, wir werden immer wieder gefragt, ist das die Gemeinde Bad Dürkheim, ist es die Gemeindeverwaltung, die Stadtverwaltung? Klar, leider hat sich dieser Begriff auch in der kommunalen Ebene durchgesetzt, dass man Gemeinde sagt. Ich sage leider, weil es nämlich da wieder Schwierigkeiten gibt im Verständnis. Das Wort aus der Bibel heißt Ekklesia und heißt die herausgerufene oder herausgerufene Versammlung. Es ist eine Versammlung, die herausgerufen ist. Und im Zusammenhang wissen wir im Neuen Testament, Gott ruft Menschen heraus aus allem. Er hat seine Jünger herausgerufen. Den Petrus hat er vom Fischen gerufen. Einen Zöllner dort, diesen Levi, der später dann der Matthäus wurde, den hat er von seiner Kasse da beim Zollamt rausgerufen. Menschen gerufen, ihm nachzufolgen. Und in der Apostelgeschichte sehen wir, er sammelt hier ein Volk, das er herausruft aus allem anderen. Er ruft selbst Juden aus ihrem Judentum heraus. Er ruft Griechen aus ihrem Griechentum heraus. Er ruft Heiden aus ihrem Heidentum heraus. Er ruft Sünder aus ihrer Sünde heraus. Es gab in einer Stadt, Ephesus war es, da gab es kluge Leute, die hatten ganz tolle Bücher, die hatten irgendwelche Zauberei getrieben. Und nachdem sie Jesus aufgenommen hatten, sie haben alle diese Bücher verbrannt und haben gesagt, das hat mit Gott, mit dem Herrn, den wir kennengelernt haben, gar nichts zu tun. Und das wollen wir auch nicht weiterverkaufen, ja, sondern das verbrennen wir, dass kein anderer das in die Finger kriegt. Das ist das, was Gott wirkt. Herausgerufen aus der Zauberei, ja, aus der Esoterik, heraus aus der Finsternis, heraus aus dem Gewöhnlichen. Wir Menschen leben ganz gewöhnliches Leben. Wir denken, das ist in Ordnung. Aber wenn du mit Jesus in Berührung kommst, merkst du, es ist gar nicht in Ordnung. Gott ist heilig und Gott hat was ganz anderes für uns geplant. Er ruft uns heraus aus dem Gewöhnlichen, dass wir heilig werden. Stell dir vor, da waren Betrüger, da waren Menschen, die in Unzucht leben. Das heißt, ganz viele schlimme Dinge gemacht haben. Und der Paulus sagt, das wart ihr früher alle gewesen. Oder viele von euch waren so gewesen, ihr seid abgewaschen. Seid geheiligt in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Gott macht Menschen neu. Er ist Gott, der die Gottlosen gerecht macht. Denkt nicht, oh, ich bin gottlos, ich bin so schlimm, ich bleibe lieber weg von diesem Jesus. Nein, falsch. Jesus liebt die Sünder. Hinkommen zu Jesus. Und er hilft dir, da rauszukommen. Das ist das Wunderbare beim Evangelium. Das ist die gute Nachricht, gute Botschaft. Er ruft Menschen heraus aus der Welt. Man muss wissen, wir leben heute. Es ist ein, wie soll man sagen, du hast heute das Konzentrat von Jahrtausenden Menschheitsgeschichte. Heute ist alles möglich. Heute wissen wir alles, was Menschen je gemacht haben. Heute können wir alles, was Menschen je konnten. Wir sind heute an einer, und wir haben sogar hier, besonders in unserem westlichen Welt, alle Möglichkeiten, diese Welt zu genießen. Und wir merken gar nicht, dass wir in einem System stecken, das von einer Macht gesteuert ist, die dahinter steht. Zeigt uns die Bibel, deshalb sagte ich auch anfangs schon, wir brauchen geöffnete Augen. Aber es gibt eine unsichtbare Welt. Und der Teufel legt es darauf an, uns in diesem System der Welt festzuhalten. Das sei es ein Hobby, das du hast. Viele Dinge, die uns beschäftigen. Du kannst von morgens bis abend beschäftigt sein, bis zum Umfallen. Und der Teufel lacht sich ins Fäustchen. Genau so wollte ich's, sagt er sich. Ja. Dass die Menschen bloß nicht auf die Idee kommen, sich mal über Gott Gedanken zu machen. Ja, aber Jesus rettet uns aus der Welt heraus, aus dem System der Welt. Sein System. Muss man sich immer, ja, bewusst sein. Heraus. Die Bibel spricht sogar davon, dass wir aus der Macht, aus dem gegenwärtigen bösen Zeitalter heraus gerettet werden. Heraus aus dem religiösen System, habe ich bewusst auch noch mal erwähnt, weil viele denken, ja, ich bin ja gläubig, ich bin ja gut, ich bin ja fromm, ich gehe ja in die Kirche, ich spende ja, ich tue gute Sachen. Ja, Jesus ist damals auch einer starken Fraktion von frommen Menschen entgegengestanden. Die konnten vieles sich rühmen. Aber Jesus sagt zu ihnen, ihr meint, ihr sucht in der Schrift und ihr meint, dass ihr das ewige Leben drin habt, aber zu mir wollt ihr nicht kommen. Sie haben alles verpasst. Es ist auch ein System. Es gibt ein religiöses System. Jesus hat sogar zu den Pharisäern gesagt, ihr Heuchler, ihr blinde Blindenleiter, blinde Blindenführer. Sie meinen, sie sehen was, sagen den anderen, wir sehen besser wie du. Und am Ende landen sie beide in der Grube. Das ist die Religion. Da hörst du immer, wie du dich besser verhalten sollst. Da wirst du gelobt, wenn du was Gutes getan hast. Ja, aber das ist nicht Jesus. Jesus rettet dich aus diesem religiösen System heraus. Paulus war selbst so einer. Er war ein frommer Jude. Also bis zum Anschlag, frommer kann man gar nicht sein. Und dann ist ihm Jesus begegnet. Und er sagt, was mir damals Gewinn war, als Jude, ich habe das Gesetz gehalten, ich war ein vom Stamm Benjamin und ich war ein Pharisäer unter Pharisäern. Aber was mir damals Gewinn war, habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Und er sagte, ich achte alles für Kot, weil ich diesen wunderbaren Christus erkannt habe. Und ich möchte ihn nur noch mehr erkennen. Und wenn Leute in die Gemeinde kamen und gesagt haben, oh, ihr haltet ja das nicht ein und da seid ihr irgendwo, müsst ihr auch euch noch verbessern. Und haltet ihr überhaupt den Sabbat? Lasst ihr euch überhaupt die Kinder beschneiden? Dann hat er gesagt, das sind böse Arbeiter. Das sind Hunde. Böse Arbeiter, die hier die Menschen von der Gnade abhalten wollen. Weil Jesus Christus kam, um uns aus all diesem religiösen Zeug auch herauszuretten. Er ist nicht gekommen, um uns zu knechten, sondern er hat gesagt, kommt her zu mir, die ihr beladen seid. Und damit meinte er mit diesen ganzen Gesetzen und frommen Vorschriften. Ich mache euch frei. Ich gebe euch Ruhe. Und wir werden hineingerufen in die Gemeinschaft Jesu Christi. Dieses Wort Gemeinde als Kirche ist eingeführt. Kirche über Jahrtausende, ein Begriff, der heute, mit dem man heute kaum noch das verbindet, was es eigentlich sein sollte. Deshalb benutzen wir diesen Begriff nicht. Oder nur im Zweifel. Weil die Menschen denken, aha, ein Haus mit einem Turm, historisches Gebäude, ne, können wir hier auch besichtigen, einige. Oder es ist eine weltumspannende Organisation. Da sitzt jemand irgendwo auf einem Thron und lässt sich feiern als der große Vater, Vaterfigur. Ja, die Leute küssen ihm die Füße und die Hände und fallen vor ihm auf den Boden. Man braucht nur ein bisschen in der Bibel zu lesen im Neuen Testament, dass man sieht, dass es das nicht sein kann. Und wenn man dann noch ein bisschen tiefer guckt bei dieser Organisation, was alles dort gemacht wird und möglich ist, dann muss man sagen, das ist mehr als Gott erlaubt. Selbst wenn es die Polizei erlaubt, Gott erlaubt es nicht mehr. Es ist Zauberei, was getrieben wird. Ja, es ist Götzendienst, was dort getrieben wird. Ja, und das ist nicht die Gemeinde, wie ich sie im Neuen Testament gesehen habe. Dann gibt es heutzutage auch viele Organisationen mit Gläubigen, die wirklich gläubig sind. Das bei der katholischen Kirche würde ich das bei vielen Teilen in Frage stellen. Aber trotzdem ist dort ein hierarchisches System, ein starres System, meistens ein Pastorensystem, ein Pfarrer, der alles sagt, der dir die Seelsorge gibt. Wenn du ein Problem hast, gehst du zum Pastor. Der wird dafür bezahlt, dass er auf die Schäfchen aufpasst, dass er sich auf die Predigt vorbereitet. Und das ist alles durchstrukturiert. Ein Klerus-Laien-System, was eigentlich in Gottes Augen ein Gräuel ist. Es gibt in der Gemeinde keinen Klerus und keine Laien. der Gemeinde gibt es lebendige Glieder, die alle Jesus Christus persönlich kennen und alle teilhaben an dem, was in der Gemeinde passiert und Einfluss haben und alle sich engagieren und einsetzen sollen. Es gibt nicht diese Einbahnstraße von oben nach unten. Einer ist oben, deshalb stehe ich auch, habe gleich gesagt, jemand hat meint, ich müsste da oben stehen. Ich habe gesagt, nein, ich stehe nicht da oben hin. Das reicht hier, wenn ich so ein Rednerpult da habe. Und ich bin hier auch nicht der Chef. Ja, wir sind alle Brüder. In der Gemeinde sind alle Brüder. Es ist keiner über dem anderen. Ja, das hat Jesus zu seinen Jüngern nochmal gesagt. Sie haben sich unterwegs gestritten, wer ist der Größere unter uns. Jesus sagt, sag mal, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und dann sagt er, wer der Größte sein will, der soll erstmal euer aller Diener sein. Also erstmal runter. Es gibt in der Gemeinde keinen Unterschied. Und deswegen ist das auch nicht die Gemeinde. Das ist vielleicht eine Gruppe von Christen, die es gut meinen. Ich will nicht in Frage stellen, dass das alles gute Menschen sind. Und dass sie wirklich im besten Wissen und Gewissen handeln. Aber es ist nicht die Gemeinde, so wie ich sie im Neuen Testament vorfinde. Und dann gibt es für manche Leute, ist die Kirche eben ein Dienstleistungsunternehmen, nicht wahr? Ich kenne es aus der Verwandtschaft, da kümmert man sich kein bisschen um Gott oder die Dinge Gottes oder um den Glauben. Aber wenn dann mal ein kleines Kind auf die Welt kommt, dann muss es natürlich getauft werden und dann gibt es ein Fest und dann gibt es eine feierliche, einen Gottesdienst. Ja? Oder man erwartet natürlich, nachdem ich damals, ich bin mal aus der Kirche ausgetreten, nachdem ich bewusst an Jesus geglaubt habe, habe ich mir gesagt, also ich habe in dieser Kirche vieles gelernt und vieles mitmachen müssen, aber ich habe nicht Jesus Christus gefunden. Und ich bin danach bewusst aus der Kirche ausgetreten. Meine Mutter natürlich war in Sorge. Sie sagte, ja, wie ist es dann später mal, wenn du stirbst? Dann verscharrt man dich wie einen Hund an der Friedhofsmauer. Das sind die Sorgen, die der Mensch so hat in unserer Gesellschaft. Ne? Eine gescheite Beerdigung, eine gescheite Hochzeit, eine Taufe, nicht wahr? Sonst hat man nichts mit der Kirche am Hut. Dazu hat sich die Kirche herabgelassen. Aber die Gemeinde ist mehr. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Vergiss das Gebäude mit dem Turm. Auch wenn sie alle wieder immer eine Aktion machen, dass da wieder mehr Leute reinkommen in das Gebäude. Irgendeine Werbeaktion, wir brauchen wieder mehr Mitglieder. Die Gemeinde ist der Leib Christi und damit ist schon jede Diskussion ausgeschlossen. Gott hat alle Dinge unter ihn getan und hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ein Leib ist ein lebendiger Organismus. Als Gemeinde sind wir der Leib Christi, das heißt, es gibt ein Haupt und das ist Christus. Und ihm sind wir unterstellt. Wenn ich als Christ lebe, dann weiß ich, ich habe ein Haupt. Aber wir gehören auch zusammen. Es muss auch ein Miteinander geben. Nicht nur ein Ich und Christus, sondern es ist ein Leib. Der Leib hat viele Glieder. Und wenn Christus sich auf dieser Erde bewegen möchte, braucht er einen handlungsfähigen Leib. Einen Körper. Weißt du, wenn du nur einen Kopf hast, kannst du nicht viel machen. Du brauchst den Körper, der funktioniert. Und das setzt voraus, dass wir Gläubigen, wenn wir zusammenkommen, dass wir auch eins sind mit unserem Haupt. Dass wir das Haupt kennen. Deshalb sagt Paulus an mehreren Stellen, dass wir in Christus als unser Haupt hineinwachsen sollen. Und das steht in völligem Gegensatz zu jeder menschlichen Organisation. In der Apostelgeschichte sieht man das. Das ist ein Bewegen von Menschen, die Jesus kennen und ihm folgen. Und trotzdem sind sie alle eins. Haben sich nicht gegeneinander da gehandelt. Dann ist die Gemeinde die Wohnung Gottes. Und wenn man das Alte Testament kennt, weiß man, Gott hat dort seinem Volk befohlen, ihm ein Haus zu bauen. Und als Mose gezeigt bekommen hat, dass er die Stiftshütte bauen sollte, hat Gott zu ihm gesagt, sieh ja zu, dass du alles genau nach dem Muster machst, was ich dir auf dem Berg gezeigt habe. Das heißt, Gott hat eine Vorstellung von seinem Haus. Ich war bei euch jetzt ein paar Tage, durfte ich dort residieren bei euch in eurem schönen Haus. Und dieses Haus habt ihr so bauen lassen oder hinstellen lassen, wie ihr es euch vorgestellt habt, als Bauherr, oder? Bei Gott ist es nicht anders. Wenn es um die Gemeinde geht, hat er seine Vorstellung. Und er baut mit lebendigen Steinen. Das ist das Allererste. Weißt du, Christ sein ist sehr einfach. Christ werden und das Leben als Christ ist sehr einfach. Ich möchte es einfach noch mal kurz zeigen. Ins 1. Petrus Kapitel 2 heißt es, seid wie neugeborene Kinder. Begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch diese wachst zur Errettung. Also unsere Errettung ist auch ein Wachsen. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gut ist. So als Christen schmeckt man, dass der Herr gut ist. Unser Herr Jesus ist sehr gut und er schmeckt auch gut. Noch niemals gehört, gell? Aber die Bibel zeigt uns das an mehreren Stellen. Wir können Jesus schmecken. Er ist gut. Gell, Daniel? Es ist ein Genuss. Die meisten Menschen denken, ja, wenn ich an Jesus glaube, dann darf ich das nicht mehr und dann werde ich eine graue Kirchenmaus. Stimmt nicht. Du wirst ein lebendiger Mensch, der weiß, wofür er lebt, der einen Inhalt und einen Sinn für sein Leben hat, der nicht den Dingen der Welt nachjagt, nicht mehr dem Geld nachjagt, nicht mehr der Karriere nachjagt, nicht mehr den, was weiß ich, irgendwelchen Vergnügungen nachjagt, sondern Christus kennt. Und das ist was Besonderes. Und dann heißt es, und zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein. Von den Menschen zwar verworfen, ja, die meisten Menschen verwerfen Jesus, aber wir kommen zu ihm als zu dem lebendigen Stein. Werdet auch ihr aufgebaut als lebendige Steine zum geistlichen Haus. Das ist Gemeinde. Du kennst vielleicht Jesus als deinen Erlöser. Das ist auch gut so. Das ist der Anfang. Aber du sollst auch Jesus kennen als den lebendigen Stein. Schon mal gehört? Bist du schon mal zu ihm gekommen, als zu dem lebendigen Stein? Weißt du, wenn du ihn so kennenlernst, er hat ja viele Seiten. Er ist der König, er ist der Diener, er dient dir jeden Tag. Ja? Und du kannst sagen, oh Jesus, mach das für mich, oh Jesus, mach das für mich. Und er macht vieles für dich. Aber er ist auch der König, das ist eine andere Seite. Er möchte über dein Leben regieren. Er möchte dich leiten können. Er möchte dich auch mal korrigieren können. Lassen wir das zu? Wollen wir ihn so kennen? Da sind wir manchmal ein bisschen anders. Ne? Da wollen wir lieber ihm uns dienen lassen, ja, statt uns ihm unterordnen. Ja? Aber das ist ein Lernprozess. Aber wir müssen alle Seiten von Jesus kennen. Er ist der lebendige Stein. Wenn du ihn so kennst, dann wirst du mit anderen zusammen aufgebaut. Das ist das große Geheimnis der Gemeinde. Die wenigsten Christen kennen Jesus als den lebendigen Stein. Weil dann bist du nicht mehr für dich selber, ich und Jesus, sondern dann bist du für den Aufbau der Gemeinde. Und das ist eine ganz andere Blickrichtung. Das ist eine ganz andere Ausrichtung in unserem Leben. Bin ich für mich, dass Jesus für mich so viel macht? Der macht viel für mich. Ich bin für den Aufbau der Gemeinde. Paulus sagt, ich freue mich in den Leiden für euch, also für die Gemeinde, für seinen Leib. Dann werden wir zusammen aufgebaut zur Wohnung Gottes. In Offenbarung sieht man das Ende. Das geht ja weiter. Das ist ja in der Zukunft gibt es dann eine Stadt, die vom Himmel auf die Erde herabkommt. Und die Bibel sagt, das ist die Braut des Lammes, das ist die Braut Jesu. Und wir wissen aus dem Zusammenhang, die Gemeinde ist die Braut Jesu. Jesus hat eine Braut und er möchte heiraten. Und eines Tages kommt diese Braut vom Himmel herab. Die kommt auf diese Erde. Und ihr alle wollt in den Himmel gehen. Und da oben wird gerade fertig gemacht, zum auf die Erde gehen. Die Braut wird heute zubereitet. Und wir Christen, wir sind nicht nur auf der Erde, wir sind auch gleichzeitig im Himmel. Schon mal gehört? Wir sind mit Christus in den Himmeln niedergesetzt. Sind wir schon? Wart nicht auf den Himmel. Der Himmel ist schon da. Wenn du in Christus bist, bist du gleichzeitig schon im Himmel. Keine Lehrfrage. Das ist eine geistliche Realität. Und diese Stadt wird aufgebaut. Und es ist heute das, was heute stattfindet, ist in Zukunft das, was dann vom Himmel herabkommt. Dann steht eine Stadt da und die Bibel sagt, es ist die Hütte Gottes bei den Menschen. Das Zelt Gottes bei den Menschen. Gott wird dann bei den Menschen wohnen. Weil eine Gruppe von Menschen von Gott zu dieser Stadt aufgebaut werden konnte, hat Gott eine Wohnung, wo er unter den Völkern wohnen kann. Wo er unter den Menschen sich zeigen kann und bei den Menschen leben kann. Das ist sein tiefster Wunsch. Und wir denken immer, wir wollen in den Himmel gehen. Wir denken immer, ja, da oben gibt es eine Wohnung für jeden von uns. Meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Was ist des Vaters Haus? Ja. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Da denken Sie, ja, im Himmel, okay, und da oben wird dann ein Zimmer gemacht, ne? Ein Bett gemacht, und es ist schön ein Schränkchen drin und alles schön eingerichtet, ne? Und dann, wenn ich dann komme, dann ist alles fertig. In meines Vaters Haus. Was ist des Vaters Haus? Ich lese den Zusammenhang im Neuen Testament. Ich sehe, des Vaters Haus ist seine Gemeinde. Das nur am Rand. Wie gesagt, ich beschäftige mich schon über 30 Jahre mit dem Thema. Deswegen ist es für mich sehr schwierig, in einer Dreiviertelstunde das über die Runde zu kriegen. Jetzt haben wir schon eine Stunde. Ich muss ganz schnell zum Schluss kommen. Ich schaff's nicht mehr. Der neue Mensch, die Gemeinde ist ein neuer Mensch. Es ist nicht nur eine Gruppe von Christen. Ja, wir glauben an Jesus und jetzt gucken wir mal, was wir machen. Holen wir uns einen Pastor. Es ist der neue Mensch. Und in diesem neuen Mensch gibt es ein Charakteristikum, da ist Christus alles und in allem. Da fragt keiner mehr, was hast du gelernt, was kannst du, was bist du? Wo kommst du her? Was, du bist Ausländer? Ach, du bist Hartz-IV-Empfänger? Das gibt's da nicht. Ich mache keine Witze. Ich mache wirklich, ich habe schon Dinge gehört. Selbst unter Christen. Dass man sich einstuft. Wir stufen uns nicht ein. Es ist ein neuer Mensch. Christus ist alles und in allem. Nicht nur, weil wir eben tolerant sind. Weil unsere eigene Toleranz reicht nicht weit. Da kommen wir an irgendeinen Punkt und dann ist doch wieder das Alte da. Es gibt nichts. Und zwar die größten Unterschiede sind hier beseitigt. Barbaren, also das sind die Ausländer. Skythen, das war ein Volksstamm, der war völlig ein richtig derber Volksstamm. Die konnten sich nicht benehmen. Das waren richtige, deftige Menschen, ja, brutale Menschen. Ja. Und trotzdem haben sie Teil an diesem neuen Menschen, wenn sie dieses neue Leben haben und gehören zu diesen neuen Menschen dazu. Sklave und Freier, ja. Arbeitnehmer, Arbeitgeber und was auch immer. Wir haben alle den neuen Menschen angezogen. Und das Wesen der Gemeinde ist die Einheit. In Johannes 17 betet Jesus ein letztes großes Gebet, bevor er ans Kreuz geht. Und da kommt etwas von seinem tiefsten Anliegen, warum er überhaupt diesen ganzen Weg gegangen ist, kommt da zum Ausdruck. Es ist nur ein Ausschnitt aus diesem Gebet, es geht über das ganze Johannes Kapitel 17 hinweg. Aber das ist hier so das, was ich hier rausnehmen wollte, dass sie alle eins seien, betet er, für alle, die an ihn glauben, so wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Damit sie eins seien, wie wir eins sind. Damit sie in eins vollendet seien oder vollkommen eins seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast, sie geliebt hast. Hier sieht man, das geht auch um ein Zeugnis vor den Menschen in der Welt. Die Welt soll etwas sehen. Menschen sagen manchmal, ja, euch Christen kann man ja gar nicht richtig glauben. Die einen gehen dorthin, die anderen dort. Jeder macht was anderes und jeder behauptet was anderes. Und wir sind alle so gespalten. Und der Paulus ermahnt im 1. Korintherbrief, im Epheserbrief, dass wir die Einheit halten sollen. Und es gibt ein 7x1, ein Leib. und ein Geist. Es ist also nicht nur seid eins im Geist irgendwie, sondern es heißt ein Leib und ein Geist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, eine Hoffnung unserer Berufung und so weiter. Ein Gott und Vater, der da ist über allen und durch alle und in allen. Und im Korintherbrief sagt er, ich ermahne euch, dasselbe zu reden, eins zu sein, weil ich habe gehört, dass unter euch Streit entsteht, Streit herrscht. Und dieser Streit, der ist, der passt nicht in die Gemeinde, denn die Gemeinde ist der Leib Christi. Die Gemeinde ist ein Zeugnis der Einheit. Und das, was wir heute haben an verschiedenen Richtungen, Gruppierungen, das war damals in Korinth am Entstehen. Da war sowas ansatzweise sichtbar geworden, dass manche sagen, oh, ich bin für den Paulus. Ich bin paulisch. Der andere sagt, oh, ich bin mehr für den Apollos. Der kann so stark predigen, ja. Und der andere sagt, ich bin für Paulus, der hat eine tiefere Lehre. Der andere sagt, ich bin für Petrus, das ist der richtige Apostel. Oh, ich bin gar nichts, ich bin nur christisch. Die anderen interessieren mich alle nicht, sagt der andere. Und der Paulus sagt, als er das schreibt, ihr, das dürft ihr nicht machen. Das darf nicht sein in der Gemeinde. Das ist das Ende der Gemeinde. Dann wäre Christus zertrennt, sagt er. Dann ist Gemeinde beliebig. Dann kann ich dorthin gehen, du gehst dorthin. Ja, Sonntagmorgens sage ich zu meiner Frau, tschüss, du gehst in deine Kirche, ich gehe in meine Gemeinde. Okay, Wiedersehen. Was ist denn das? Das ist nicht Gemeinde. Der Zustand der Gemeinde Jesu heute entspricht genau dem. Aufgespalten in eine Vielzahl sogenannter Kirchen, Denominationen, Sekten, es gibt alles Mögliche, freie Gruppen und so weiter. So, die Frage ist, ob wir diesen Zustand hinnehmen müssen, weil es eben historisch so entstanden ist, ist die Frage. Oder, wenn nicht, was ist Gottes Weg zu überwinden? Der Spaltung. Da gibt es verschiedene Versuche, diese Spaltung zu überwinden. Ich habe ein paar Mal aufgezählt, alles bekannt, aber wird schon seit Jahren rumgemacht. Die Frage ist nur, ob das wirklich zielführend ist. Hat das mit Gemeinde zu tun? Ist das Gemeinde? Wenn ich versuche, auf politische Weise verschiedene Kirchen zusammenzuführen und den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Oder wenn wir uns, obwohl wir in verschiedenen Gruppen sind, halt eben verständigen und uns über die Zäune die Hände schütteln. Und sagen, ah ja, ist doch alles nicht so schlimm mit dieser Spaltung. Ja, wir machen ja trotzdem gemeinsame Aktionen. Das ist Augenwischerei in meinen Augen. Dazu muss man auch ein bisschen kennen, die Geschichte des Volkes Israel im Alten Testament. Da gab es zwei große Ereignisse. Das eine ist die Sünde Jerobeams. Nachdem Salomo gestorben ist, gab es ein Problem mit seinem Sohn Jerobeam. Der hat dann ein zweites Anbetungszentrum im Norden eingerichtet und hat dazu geführt, dass das Volk gespalten war. Danach war das Volk Israel in das Südreich und das Nordreich gespalten. Über lange Jahre, Jahrhunderte. Und immer wieder wird aufgezeigt, er hat immer noch das Gleiche getan und er tat, was dem Herrn missfiel und er tat die Sünde Jerobeams. Immer die Könige, die gefolgt sind, immer wieder wurde ihnen angerechnet, sie waren weiter in der Sünde Jerobeams verharrt. Das ist die Sünde, das Volk Gottes zu spalten. Und als das Volk weiter ungehorsam war, hat Gott es in die Gefangenschaft weggeführt, nach Babylon. Und Babylon ist ein Sinnbild für Spaltung. Zerspaltenheit. Man kennt auch den Turm von Babel, wo plötzlich Gott die Sprachen verwirrt hat und alles dann in seine Richtung auseinandergegangen ist, nachdem die Menschen sich etwas aufbauen wollten. Und Gott ruft sein Volk in Offenbarung, Kapitel 18, Vers 4, kommt heraus aus ihr, mein Volk. Warum? Weil er will und er muss Babylon richten. Gut, ich könnte weiter ausführen, ich habe nicht die Zeit, es gibt ein weltliches und es gibt ein religiöses Babylon. Babylon wird auf jeden Fall gerichtet von Gott, denn es ist Gott ein Gräuel. Bezeichnend aber ist, dass sein Volk in Babylon ist. Und dass Gott ruft, komm heraus, mein Volk. Das ist bezeichnend. Sonst werdet ihr teilhaben an ihren Sünden. Selbst wenn du keine Sünden tust, ja, aber du bist dabei, wirst du mitgerichtet. Nochmal kurz über die Gemeinde, zwei Aspekte der Gemeinde. Das eine ist die universale Gemeinde, wo alle Christen dazugehören. Also wenn wir hier heute gläubige Christen sind, ich denke wohl die meisten sind es, dann gehören wir zu dem einen Leib Christi, der egal, unabhängig von Zeit und Raum existiert, wo alle Christen mit dazugehören. Wir sind eins im unsichtbaren Bereich. Wir kennen uns nicht, sehen uns nicht, haben keinen Kontakt miteinander und trotzdem sind wir eins. Das ist der universale Leib Christi. Aber es gibt einen praktischen Ausdruck der Gemeinde auf dieser Erde. Das sieht man in der Bibel, das sieht man im Neuen Testament. Und alle Christen an einem Ort gehören zu der einen Gemeinde Jesu an diesem Ort. Das heißt, wenn ich in Karlsruhe wohne, dann möchte ich nicht zu der so und so Kirche in Karlsruhe gehören, sondern ich möchte zur Gemeinde in Karlsruhe gehören. Und ich bin froh, dass es seit einigen Jahren die Gemeinde in Karlsruhe tatsächlich wieder gibt oder gibt überhaupt vielleicht zum ersten Mal. Nämlich Christen, die sich einfach nur aufgrund dessen, dass sie an Jesus glauben und dann an dem Ort zusammenleben, irgendwo an dem Ort wohnen. Jetzt sind wir einfach die Gemeinde in Karlsruhe. Im Neuen Testament sehen wir das. Pro Ort gab es immer nur eine Gemeinde. Wenn von einem Landstrich die Rede war, dann hieß es, aha, die Gemeinden in der Landschaft Asien oder die Gemeinden in Judäa, Mehrzahl. Aber dann immer die Gemeinde in der Stadt Antiochia zum Beispiel, die Gemeinde in Jerusalem, die Gemeinde in Ephesus, das sehen wir so im Neuen Testament. Jetzt sagt jemand, okay, ihr macht ja bloß wieder eure neue Gruppe auf. Ihr nennt euch jetzt bloß Gemeinde in Bad Dürkheim. Das ist eine neue Gruppe, gibt ja schon so viele, müsst ihr noch eine 20. dazu machen. Das ist ein Argument, das ich auch verstehe. Menschlich gesehen sieht es ja so aus. Aber das Verständnis, das ich habe und das viele von uns auch haben, sieht etwa so aus. Ich meine, das Bild ist ein bisschen, sinkt ein bisschen. Angenommen, das hier, der große Kreis, das ist Bad Dürkheim. Das sind alle Christen in Bad Dürkheim. Allerdings gibt es ein Problem, weil die ganzen Christen, die sind gar nicht beieinander, die haben keine Gemeinschaft oder kaum Gemeinschaft miteinander, weil jeder geht da, der geht sonntagmorgens in seine Paulusgemeinde. Und der geht sonntagmorgens in seine Kephasgemeinde, um andere Namen hier zu vermeiden. Und der hier geht in seine christliche Gemeinde. Ja, wir sind besser als die anderen, ja? So, wie ich gehe in meine apollische Gemeinde. Und du gehst in die lutherische. Ist doch klar, wir sind Deutschland. Wir haben einen großen Reformator. Der hat so viel aus der Schrift entdeckt und ausgelegt. Klar, das ist Tradition. Da gehört man dazu. Das sind die richtigen Evangelischen. Das war vor 500 Jahren. Was ist heute mit dieser Kirche? Wo ist die Gruppe heute? Ich will nicht in Abrede stellen, dass es innerhalb dieser lutherischen oder evangelischen Kirche auch kleine Kreise gibt, wo man tatsächlich eine Beziehung mit Jesus pflegt. Aber diese Kirchen allesamt haben trotzdem in Gottes Augen keine wirkliche Berechtigung. Sie sind menschliche Organisationen. Oder traditionell einfach haben sich entwickelt durch die Jahrhunderte. Und die sind jetzt da. Was machen wir? Es gibt eine Möglichkeit. Wir sagen, okay, ich gehe von meinem Kreis raus. Und ich treffe mich mit denen, die auch gerne dem Herrn gehorsam sein möchten und einfach nur die Gemeinde sein möchten, dort wo sie sind. Das ist gewagt, ich weiß. Aber es gab auch ein Bild im Alten Testament, da gibt es eine Gruppe, die einem Aufruf gefolgt ist, dass das Volk Gottes wieder zurück darf nach Jerusalem, um den Tempel Gottes wieder aufzubauen. Und es war ein Überrest einige tausend. Die meisten sind in Babylon geblieben. Und die haben dort auch ihr gutes Auskommen schon gehabt. Die haben sich dort wohlgefühlt. Und die wollten nicht mehr dieses Ganze auf sich nehmen, diese Pionierarbeit, die erforderlich ist, um hinaufzuziehen nach Jerusalem und dort den Tempel Gottes wieder aufzubauen und Jerusalem wieder aufzubauen. Ich sehe das ähnlich heute. Der Zustand ist genauso. Wir sind in einer babylonischen Gefangenschaft. Der Ruf Gottes lautet, raus, ihr dürft alle zurück nach Jerusalem. Ja? Und da, an dem Platz, wo Gott uns eigentlich haben möchte, nämlich, dass wir nur die Gemeinde sind und sonst nichts anderes. Jede andere Bezeichnung. Wenn meine Frau plötzlich sagen würde, ah, ich will jetzt nicht mehr Keller heißen, ach, ich will jetzt lieber Müller heißen. Unser Nachbar, der Herr Müller, der ist so nett. Ich will auch Müller heißen. Dann würde ich sagen, also, das ist komisch. Wenn die Gemeinde des Herrn anders heißen will, warum will sie apollisch heißen? Der Paulus hat gesagt, ich bin froh, dass ich bei euch niemand getauft habe, sonst würden wir alle behaupten, ihr werdet auf meinen Namen getauft. Ich bin ein Niemand, ich bin ein Nichts, ich bin ein Diener, ich habe gar nichts, ich bin gar nichts. Ich habe vielleicht mal irgendwo ein paar Pflänzchen eingepflanzt und dann ist ein anderer gekommen und hat gegossen. Aber Gott hat alles gemacht, was entstanden ist. Gott hat das Wachstum gegeben. Und jetzt machen wir aus Menschen etwas, machen wir aus einem Martin Luther einen Gott. Übertrieben gesagt. Eine Persönlichkeit, zu der alle aufschauen, statt dass wir zu Jesus schauen. Wir brauchen eine Sicht von dem, was Gott haben möchte. Er möchte seine Gemeinde haben. So, es gibt die Möglichkeit, herauszukommen. Und es ist eine Pionierarbeit. Die Mehrzahl wird wahrscheinlich diesen Weg nicht gehen wollen. Aber wir zwingen niemanden. Und wir respektieren jede Haltung, jede Entscheidung. Aber wir für uns, wir können nicht anders. Wir müssen diesen Weg gehen, weil Gott uns etwas gezeigt hat. Wenn Gott uns etwas zeigt, dann ist immer gut, gehorsam zu sein. Es gibt viele Dinge, viele Erfahrungen, die wir in der Bibel sehen, die wir eigentlich gar nicht brauchen, wenn wir nicht wirklich am Aufbau der Gemeinde beteiligt sind. Zum Beispiel die Erfahrung des Kreuzes. Die ist eigentlich nur notwendig, wenn wir zusammen mit anderen aufgebaut werden sollen. Dann erfahren wir, wie wunderbar das Kreuz Jesu in unserem Leben wirken kann. Wie es uns verändert, damit wir mit anderen zusammenpassen. Damit wir mit anderen zusammengefügt werden können. Das ist eine Erfahrung, die wir erst wirklich entdecken, wenn wir Gemeinde gesehen haben und in der Gemeinde beteiligt sind. Das ist der letzte Vers. Ich bin tatsächlich in langer, langer Zeit durchgekommen. Aber den wollte ich Ihnen nicht mehr vorenthalten. Das ist ein Psalm 133, das ist der ganze Psalm. Den können Sie auch daheim nochmal nachlesen. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder, das gilt nicht nur für Männer, es gilt auch für Frauen, für Schwestern, in Einheit beieinander wohnen. Das ist ein Zeugnis, das Gott sucht. Es ist wie das kostbare Salböl auf dem Haupt Aarons, das hinabfließt in seinen Bart, in sein Kleid und so weiter, zum Saum seiner Kleider. Es ist wie der Tau, der vom Hermon herabfällt. Es ist erfrischend. Und denn dort verheißt der Herr den Segen. Da hat der Herr den Segen befohlen. Dort, wo Brüder in Einheit beieinander wohnen. Auf der Einheit ruht Gottes Segen. Das ist ein besonderer Segen. Das heißt nicht, dass sie nicht im Leben gesegnet werden, wenn sie nicht am Aufbau der Gemeinde praktisch beteiligt sind. Wir haben viel Segen als Christen, aber ein besonderer Segen ruht auf der Einheit. So, ich danke Ihnen, dass Sie so lange ausgehalten haben bei der Hitze und höre hier an dieser Stelle auf.